SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer deutschsprachiger Literatur und mit Musik der Kölner Band Die höchste Eisenbahn. Aufregend und neu heißt dieser Song der Kölner Band Die höchste Eisenbahn, der auf dem neuen Album Ich glaub dir alles veröffentlicht worden ist. Aufregend sind auch viele der neuen Romane, die wir in diesem SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. Etwa der Debütroman von Raffaella Edelbauer mit dem Titel Das flüssige Land, der von einem großen Loch erzählt und von der Sehnsucht der Menschen, die Verbrechen in der Vergangenheit zu verdrängen. In die Zeit des Zweiten Weltkriegs führt auch der Roman Propaganda von Steffen Kopetzky, ein Kriegsroman, der die Propaganda über die vermeintlich so ruhmreichen Schlachtfelder in den Mittelpunkt stellt. Dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aber nicht nur zurückschaut, sondern auch gegenwärtige Beziehungen auf höchst zeitlose und traurig-komische Weise zu ergründen weiß, kann man in Jan-Peter Bremers neuem Roman Der junge Doktorand nachlesen, den wir im Gespräch vorstellen werden. Dazu die Musik der höchsten Eisenbahn, immer nach dem Motto »Ich glaub dir alles«.
Alle sagen, lass mal, das brauchst du. Alle sagen, mach, was du willst. Und lass mal, das brauchst du.
Die österreichische Schriftstellerin Raffaella Edelbauer, geboren 1990 in Wien, hat schon früh gezeigt, was sie intellektuell zu leisten vermag. Mit gerade mal 18 Jahren hielt sie einen wissenschaftlichen Vortrag zu Wittgenstein und studierte dann auch Philosophie. Seit 2009 veröffentlicht sie nun literarische Texte und legte 2017 ihr wagemutiges Prosadebüt mit dem Titel Entdecker vor, eine Mischung aus Belletristik und Naturwissenschaft. Und dafür wurde sie dann mit dem Rauriser Literaturpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr las sie auf den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt einen Text vor, der den Publikumspreis gewann und der ein Romanauszug war. Und zwar aus Das flüssige Land. Das Buch ist soeben erschienen und hat es gleich auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Pascal Fischer stellt es vor.
Ein Roman voller Physik, Metaphysik, Märchen, österreichische Vergangenheitsbewältigung, dazu noch als moderne Aventüre in eine fantastische Gegenwelt beschrieben, inklusive Identitätssuche einer ziemlich derangierten Protagonistin. Funktioniert das? Ja, denn Raffaela Edelbauer konstruiert ihren Roman »Das flüssige Land« um ein zentrales Motiv herum, das all das zusammenhalten kann. Ein Loch, das ein ganzes Dorf zu verschlingen droht. Ein Loch, das sogar erst später im Roman auftaucht, ihn dann aber beherrscht. Denn zunächst fällt die Heldin Ruth im Jahr 2007 aus der Zeit. Gestresst durch die Habilitation in Zeitphilosophie, vollgepumpt mit Psychopharmaka, muss sie erfahren, dass ihre Eltern in der Provinz tödlich auf der Landstraße verunglückt sind. Besessen von dem Gedanken, sie in deren Heimatort zu beerdigen, findet sie dieses mystisch-mythische Großeinland zunächst nicht, bis sie wie durch ein Raumzeitportal im Wald dorthin gelangt. Ein surrealer kafkaesker Ort. Menschen haben mehrere Namen zugleich. Nachtwächter erteilen widersprüchliche bis dämliche Befehle. Ein Mörder läuft wegen eines Verfahrensfehlers der Justiz seit Jahren frei herum. Eine Industrielle hat die alte ständische Ordnung wiederhergestellt, indem sie sich zur Gräfin aufgeschwungen hat und die Politik im Dorf gutsherrenartig kontrolliert. Raffaela Edelbauer sieht sich hiermit nur bedingt in der Tradition der böse giftenden Autoren von Anti-Heimat-Romanen.
Also Großeinland ist eigentlich ein absolut übersteigertes Medley verschiedener österreichischer Orte. Also meine absolute Lieblingsschriftstellerin ist Elfriede Jelinek. Und ich glaube, dass man da in irgendeiner Weise schon einen Einfluss dessen auch ein bisschen sehen kann, wie hart ich mit der Landbevölkerung in irgendeiner Weise ins Gericht gehe. Aber auf der anderen Seite, gerade dadurch, dass es so überzeichnet ist, glaube ich, signalisiert das dem Leser schon auch immer wieder, dass da schon Ironie intendiert ist.
Schließlich ist Ruth selbst eine zutiefst gebrochene Figur, die sich nicht recht über die Dörfler erheben möchte, sich verwundert einlebt, einfügt und neugierig und belustigt auf diese Mini-Alpenrepublik schaut, die vom Untergang bedroht ist. Denn im Ortskern klafft ein Loch, das zu einem alten Minensystem führt, und das lässt das Dorf langsam einsinken. Raffaela Edelbauer macht dieses Loch zur schillernden Großmetapher. Es steht für die Leere, um die eine überzuckerte Kitschkultur österreichischer Prägung kreisen mag. Es durchzieht die Geschichte Großeinlands, das die Natur seit langem ausgebeutet hat und nun die Quittung bekommt. Es zeigt, in einem plötzlich sehr bedrängenden Erzählstrang, wie die Dorfgeschichte verdrängt wird. Offensichtlich hat man während der Nazizeit Zwangsarbeiter im Loch wie Abfall entsorgt. Details, die aus Raffaela Edelbauers realem Heimatort Hinterbrühl stammen.
Das Ganze habe ich ja versucht, mehr oder weniger organisch in ein Ganzes einzuweben. Nämlich dieser Vorfall mit den Arbeitern, auch das war inspiriert durch meine eigene Heimatgemeinde und ich wusste das einfach nie. Ich wusste das nicht als Teenager. Ich bin da erst mit vielleicht 24, 25 draufgekommen und schockiert durch diesen Anlass habe ich mich dann eigentlich dazu entschlossen, das miteinander zu verweben sozusagen. Wo Landschaften quasi zu einer Art Emblem werden für das, was die Ahnen getan haben mit dieser Landschaft. Und das ist in der österreichischen Literatur auch ein sehr bekanntes Motiv. Und ich habe was ganz Ähnliches versucht, glaube ich.
Man fühlt sich an Hans Leberts Parabel Die Wolfshaut erinnert, einen österreichischen Klassiker. Und gleich darauf an die größenwahnsinnige Parallelaktion in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Denn das Dorf will das Loch in einer gigantischen Kunstaktion mit einer Chemikalie endlich ein für allemal zukleistern. Diese Füllmasse soll die Physikerin Ruth herstellen. Doch die sammelt längst Beweise in Sachen Kriegsverbrechen, die sie veröffentlichen will. Es ist schier unmöglich, hier vollständig auszuführen, womit Edelbauer dieses Loch metaphorisch anreichert. Detaillierte regionale Sagen, Volks- und Kunstmärchen romantischer Prägung, Mythen der australischen Ureinwohner, Einschübe zur Zeitphilosophie, Fakten zur Statik.
Prinzipiell glaube ich, dass Wissenschaft kein anderes Unternehmen ist als Kunst auch. Ich würde das niemals gegeneinander streng abgrenzen können. Ich glaube, dass es naturwissenschaftliche Werke gibt, die von einer poetischen Schönheit sind, die das Gros der Lyrikbände hinter sich lassen könnte. Und ich glaube auch gleichzeitig, dass es literarische Werke gibt, die tiefe Wahrheiten über unseren Kosmos offenbaren. Deswegen möchte ich da eigentlich keinen Trennungsstrich ziehen.
Das flüssige Land ist hoch ambitioniert, was die Triebkraft der Handlung streckenweise dann doch leiten lässt. Traumlogisch wabert diese Welt voran, in der es kaum Uhren, kein Internet und keine Handys zu geben scheint. Zuletzt wird nicht klar sein, wie viele Jahre Ruth in dieser Parallelwelt verbringt. Demgegenüber erstaunt es geradezu, wie sich Raffaela Edelbauer als Autorin inszeniert, wie selbstverständlich hoch vernetzt auf mehreren Internetplattformen.
Permanent alleine zu arbeiten, das hat schon ein bestimmtes Flavor. Und ich bin häufig schon sehr, sehr dankbar, dass ich noch in irgendeiner Weise zumindest so kleine Snippets davon, Auszüge davon irgendwie online präsentieren kann, um eine Reaktion zu kriegen oder um vielleicht auch um mir selber zu beweisen, dass ich noch existiere für die Gesellschaft und am Leben bin. Ganz komisch.
Schließlich wird Ruth ein klares Statement zu all der Verdrängung im Dorf abgeben. Hier enttäuscht das Buch ein bisschen durch ein einfaches Ende, das für Ruth allerdings stets im Bereich des Möglichen lag. Vor allem punktet der Roman ohnehin durch seine ungewöhnliche Sprache, voller technisch inspirierter Bilder. Wenn Ruth etwa zu Anfang vom Tod ihrer Eltern erfährt, setzt sich eine kosmische Drehorgel in Gang. Mobiltelefone vibrieren im Akkord, Tränen fallen rhythmisch. Ergebnis eines eigenen literarischen Verfahrens, erzählt Raffaela Edelbauer.
Ich gehe von einer zentralen Metapher aus, von der ich glaube, dass sie etwas aufschließt, das Alltagssprache nicht kann. Und dann beginne ich zu recherchieren, Wortfelder, semantische Spannungsbereiche mit sehr vielen Termini aus diesem Bereich, die ich dann in weiterer Folge einsetze. Also ich bleibe dann in so einer losen, metaphorischen Wolke, die ich ausdehne.
Selten baut und beutet ein Buch seine zentrale Idee so vielgestaltig aus wie das flüssige Land. Wenn Ruth das Dorf am Ende verlässt, ist man glatt traurig. Zu gerne würde man noch einen weiteren dieser Tunnel erleben, in diesem Ganggewirr des Sinns. Und noch einen. Und noch einen.
Pascal Fischer über Raffaela Edelbauers Roman »Das flüssige Land«, der im Klett-Cotta Verlag erschienen ist.
Ich kann nicht lachen, ich kann nur so tun. Ich hab keine Angst, nur wenn ich nichts zu tun. Ich bin nur halb und das ist nie genug. Aber die andere Hälfte bist du.
Zieh mich an und zieh mich aus. Trag mich rum und treib mich auf.
Der 1971 geborene Autor Steffen Kopetzky hat bereits in seinem letzten Roman Risiko ein historisches Sujet gewählt. Darin ging es um eine Geheimexpedition an den Hindukusch zur Zeit des Ersten Weltkriegs. In seinem neuen Roman mit dem Titel Propaganda widmet Kopetzky sich nun dem Zweiten Weltkrieg, genauer der sogenannten Allerseelenschlacht im November 1944 im Eifeler Hürtgenwald, in dem die US-Army große Verluste erlitt und die schon oft literarisch verarbeitet wurde, wie etwa von Heinrich Böll und Kurt Vonnegut. Wie Kopetzkys Hauptfigur, ein gewisser John Glück, in den Hürtgenwald gelangt und was das alles mit dem Vietnamkrieg und den sogenannten Pentagon Papers zu tun hat, weiß Ralf Gerstenberg.
Der Präsident war also ein Lügner.
Diese Wahrheit über den mächtigsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika erfuhr der Protagonist und Ich-Erzähler in Steffen Kopetzkys Roman Propaganda bereits im Kindesalter. John Glück wuchs in den 20er und 30er Jahren als Nachfahre deutschstämmiger Einwanderer in New York auf. Sein Vater war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Glück 9 Jahre alt war. Deshalb kümmerte sich der Großvater, ein professioneller Pokerspieler, um den Jungen und brachte diesem nicht nur das Kartenspielen, sondern auch Grundsätzliches über die Lügen der Mächtigen bei. Präsident Wilson hatte einst versprochen, die USA nicht gegen Deutschland in den Ersten Weltkrieg zu führen. Deshalb hatte Glücks Opa, der aus Köln stammte, ihn gewählt.
Keine 2 Jahre später verfolgte er grimmig, wie das ganze Land von staatlich bezahlten Propagandakräften überschwemmt wurde. Man kann es sich heute gar nicht vorstellen, aber bis dahin war psychologisch durchdachte Werbung für politische Inhalte völlig unüblich. Der Erste Weltkrieg war der Kreissaal der Propaganda.
Im Zweiten Weltkrieg, in dem die Propagandamaschinerie bereits auf Hochtouren lief, landete der junge John Glück bei PsychWalk, der Propagandaabteilung der US Army. Die Liebe zur deutschen Kultur und sein amerikanischer Freiheitsdrang trieben ihn als Offizier bis an die vorderste Front. Sein Auftrag? Eine große Reportage über Ernest Hemingway für die deutschsprachige Tageszeitung Sternenbanner zu verfassen. Doch der Star der amerikanischen Literatur, den Glück in Frankreich traf, eignete sich nicht zum leuchtenden Vorbild. Die Badewanne voller Handgranaten und bestens versorgt mit Alkoholika steckte der bewunderte Autor tief in einer Schreib- und Lebenskrise. Glück erlebte die Befreiung von Paris, wurde als etablierter Bestandteil der Hemingway-Entourage trinkfest und pervitinabhängig, bis es ihn schließlich weg von dem weltberühmten Bohemian in Uniform und hinein in das Kampfgeschehen zog. Das hatte sich mittlerweile in das Land seiner Vorfahren verlagert, in den Hürtgenwald bei Aachen.
Nach allem, was wir zuvor etwas weiter südlich in der Schneeeifel erlebt und was wir wiederum aus dem Hürtgenwald gehört hatten, waren Hemingway und die erfahrenen Kollegen in seiner Umgebung sich sicher, dass dort irgendetwas Unheimliches im Gange war. Der Krieg schien dort eine Dimension von Ressourcenverbrauch und Gefallenenzahlen angenommen zu haben, die an mechanische Schlachthäuser denken ließ. Daher kam später der Name, den die Pressevertreter dem Hürtgenwald gegeben hatten. Death Factory.
Die Allerseelenschlacht im Hürtgenwald im November 1944 bildet das Zentrum von Steffen Kopetzkys Roman. Bei den blutigen Guerillakämpfen in der Nordeifel fanden über 15.000 Soldaten den Tod. Die US Army hatte sich in unwegsames Gelände begeben, wo die unterlegenen Deutschen den Amerikanern hohe Verluste zufügten. Bei den Schilderungen der Kampfhandlungen läuft Kopetzky zu Hochform auf. Wie er hier die historischen Fakten durch Fiktion ergänzt, einen Tarantino-haft anmutenden Irokesen auf die Jagd nach Skalps von Wehrmachtssoldaten schickt und das Geschehen mit einer aberwitzigen Spionagestory anreichert, das beweist Rutzpe und Könnerschaft. Mitten im sinnlosen Gemetzel lässt Kopetzky seinen Protagonisten John Glück schließlich doch noch seinen Helden finden, über den er eine Reportage schreiben wird. Den deutschen Arzt Günther Stüttgen, der Feuerpausen erwirken kann, um amerikanische und deutsche Verwundete gleichermaßen zu versorgen. Doch der Redakteur seines Propagandaorgans winkt ab.
Sie beschreiben das alles so, als hätten sich unsere Soldaten dort, alleingelassen von der Führung, in einer Art von Märchenhorrorwald voller Ungeheuer verlaufen. Aber genau so war es auch. Oh ja, sicher. Und zum Glück gab es dann den deutschen Arzt, der alle gerettet hat. Den Mann habe ich mir nicht ausgedacht. Er hat Hunderten von Männern das Leben gerettet. Ich verstehe Sie vollkommen, John. Und mein Lob für Ihren Text ist ehrlich gemeint. Eine sehr spannende, bewegende Reportage. Aber Sie lassen uns echt schlecht aussehen, John. Das geht doch nicht. Und es ist jetzt einfach nicht die Zeit für deutsche Helden, glauben Sie mir.
Steffen Kopetzky lässt seinen Roman von seiner Hauptfigur in der Retrospektive erzählen. John Glück sitzt im Jahr 1971 im Gefängnis des Staates Missouri, wo er auf seinen Prozess wegen eines Verkehrsdelikts und bewaffneten Widerstands gegen die Staatsgewalt wartet. Der nunmehr 50-Jährige hat sich im Vietnamkrieg durch die dort eingesetzten Entlaubungsmittel eine schwere Hautkrankheit zugezogen. Die Parallelen zwischen der Schlacht im Hürtgenwald und den verlustreichen Kämpfen im vietnamesischen Dschungel sind für ihn offensichtlich. Und auch die Propagandatricks und Lügen des Präsidenten gehören noch immer zum unverzichtbaren Repertoire amerikanischer Politik. Deshalb hat Glück sich jener Gruppe angeschlossen, die mit den sogenannten Pentagon Papers die wahren Hintergründe des Vietnamkrieges an die Öffentlichkeit bringt. Der ehemalige Propagandist betrachtet es nun als seine Pflicht, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. In seiner Rede vor Gericht erinnert er noch einmal an den deutschen Arzt aus dem Hürtgenwald.
Als wir uns kennenlernten, Angehörige zweier feindlicher Armeen, hatte ich für ein Amerika geworben, das das Land der Freien war. Heute aber führt Amerika einen Krieg, der uns alle nicht nur zu kranken, schäbigen, zwiespältig anzusehenden Leuten, sondern zu wahren Ungeheuern machen wird, wenn wir ihn nicht beenden. Ich muss dazu beitragen, das Volk von Amerika zu informieren, sonst könnte ich dem deutschen Arzt nicht unter die Augen treten.
Steffen Kopetzky hat mit Propaganda einen beeindruckend vielschichtigen Roman geschrieben, in dem er einen weiten Bogen vom Zweiten Weltkrieg zum Vietnamkrieg schlägt, das spannungsreiche deutsch-amerikanische Verhältnis in seiner Entwicklung reflektiert und nicht zuletzt seiner großen Liebe zur amerikanischen Literatur Ausdruck verleiht. Charles Bukowski tritt auf und Whit Burnett, der Herausgeber des Story Magazine und Förderer Jerome D. Salingers. Salinger wiederum war wie Hemingway als GI im Hürtgenwald stationiert. Indem Kopetzky John Glück, den Erzähler seines Romans, zum Weggefährten dieser Autoren macht, stellt er sich ganz bewusst in eine literarische Tradition. Literatur, so die unüberhörbare Botschaft, ist das Gegenteil von Propaganda. Zumindest, wenn es sich um lesenswerte, gute Literatur handelt. Und darum handelt es sich bei Steffen Kopetzkys Roman Propaganda ganz gewiss.
Ralf Gerstenberg war das über den Roman Propaganda von Steffen Kopetzky, der im Rowohlt Berlin Verlag erschienen und der für uns das SWR2 Buch der Woche ist. Erstaunlich übrigens, dass es dieser Roman nicht auf die Buchpreis-Longlist geschafft hat, wie so viele lesenswerte Romane in diesem Herbst. Aber die Jury scheint sich wohl eher auf die mehr oder weniger interessanten Debüts konzentriert zu haben. Die Zitate im Beitrag stammen übrigens aus dem von Johann von Bülow eingelesenen Hörbuch, das ebenfalls sehr zu empfehlen ist.
Die Bösen sind zu reich, die Guten sind zu arm. Dieser Urlaub war zu teuer, zu Ende schon am Anfang. Ich fühle mich viel zu alt, du fühlst dich nie zu jung. Alle sind verwirrt, sind wir hier wirklich ohne Grund. Immer ist jemand enttäuscht. Immer ist jemand ist immer enttäuscht. Immer ist jemand enttäuscht. Immer ist jemand enttäuscht. Die Werbung ist noch da, das Eis wird nicht gebracht. Es war eine Komödie, aber niemand hat gelacht. Es gab außer eine Zitrone aus dem frischen Paradies. Wir haben uns alle übergeben, mach doch nicht gleich den ganzen Abend mies. Immer ist jemand enttäuscht.
Der 1965 in Berlin geborene Schriftsteller Jan-Peter Bremer ist in der deutschsprachigen Literatur eine Art Ausnahmeerscheinung. Seine Texte haben einen eigenwillig zeitlosen Tonfall und sind gleichzeitig fest in der Literaturgeschichte verankert. Mit Kafka und Musil wurden seine Werke verglichen und der Clou besteht sogar darin, dass Bremer diese Vergleiche nicht einmal fürchten muss. Sie sind nämlich durchaus angemessen. Einige Erfolge hat Bremer zu verzeichnen, auch wenn der ganz große Durchbruch noch nicht stattgefunden hat. Nach dem Ingeborg-Bachmann-Preis im Jahre 1996 für einen Auszug aus seiner Romanparabel Der Fürst spricht, die vom Wahn der Mächtigen handelt, erhielt Jan-Peter Bremer weitere renommierte Ehrungen, etwa den Alfred-Döblin-Preis. Jetzt steht er mit seinem neuen Roman, Der junge Doktorand, auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und ich freue mich über den von der Seitenzahl schmalen, aber doch so gehaltvollen Band mit meinem Kollegen Christoph Schröder zu sprechen. Guten Tag, Herr Schröder.
Guten Tag, Herr Otte.
Herr Schröder, die Ausgangslage ist ja in dem Roman die folgende. Der titelgebende Held, nämlich jener junge Doktorand, kommt bei einem älteren Herrn, ein früher mal halbwegs erfolgreicher Künstler und dessen Frau zu Besuch. Die beiden wohnen in einer umgebauten Mühle außerhalb eines Provinzstädtchens und scheinen sich nun mit nichts anderem als eben mit dem sehnsüchtig erwarteten Gast zu beschäftigen. Was sind denn Natascha und Gunther Greilach für Zeitgenossen und wie gehen sie miteinander um?
Es ist ja tatsächlich so, dass nichts in diesem Buch sicher ist. Sie haben eben gesagt, das ist ein ehemals halbwegs erfolgreicher Maler. Noch nicht einmal das wissen wir ja. Die beiden leben da außerhalb des Dorfes in einer Mühle. Er, Günther Greilach, hat sich offensichtlich mit der restlichen Dorfbevölkerung zerstritten. Er hat seit mehreren Jahren dieses Dorf gar nicht mehr betreten. Und sie führen eine Beziehung, die möglicherweise mit einem Wort zu beschreiben ist, das mir sehr gut gefällt. Dieses Wort heißt Parassismus. Das heißt, jeder lebt vor sich hin, jeder hat ein Bild von sich und vom anderen im Kopf und darauf wird permanent immer nur reagiert, ohne dass man eigentlich wirklich noch einen Blick auf sich selbst und auf den anderen hat, der einigermaßen realistisch ist.
Da kommen wir gleich noch etwas genauer dazu. Günther Greilach habe ich als halbwegs erfolgreichen Künstler tituliert, weil er ja tatsächlich einige Werke verkauft hat. Dazu kann man vielleicht auch einiges sagen an einen Käufer, der im Grunde genommen später diese Werke alle wieder zurückgeben wollte. Jedenfalls die Erben und das hat dann alles nicht geklappt. Also tatsächlich stimmt es, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie erfolgreich der Künstler Günther Greilach mal gewesen ist. Die personale Erzählstimme bleibt ja in dem Text zunächst in Nataschas Gedanken und Gefühlsraum, der durch ihre, das zitiere ich mal, heimliche Erregung und von dem Wunsch geprägt ist, der seit 2 Jahren angekündigte und endlich anstehende Besuch möge nicht nur den eigenen öden Alltag beleben, sondern eben auch zum Beispiel bei der Freundin Jutta Eindruck schinden. Leider wird der Besuch immer wieder verschoben. Warum eigentlich?
Das ist auch so eine typische Jan-Peter Bremer-Situation, dass man auf etwas wartet über Jahre hinweg, was nicht eintrifft und dann, wenn es dann vielleicht kommt und wenn es überhaupt kommt, dann vollkommen anders sich darstellt, als es tatsächlich ist. Ja, dieser junge Doktorand, ohne vielleicht zu viel verraten zu wollen, darf man vielleicht auch sagen, dass es in Wahrheit gar kein junger Doktorand ist, sondern etwas vollkommen anderes, hat diesen Besuch durch Postkarten immer wieder verschoben, weil er in Wahrheit aus eigenen Stücken überhaupt gar keine Lust hat, diesen Günther Greilach zu besuchen, sondern nur durch, sagen wir mal, Fremdeinwirkung sich dazu genötigt fühlt. Und eines Tages gibt er eben dieser Fremdeinwirkung nach und sagt, um Gottes Willen, jetzt fahre ich da mal hin. Aber natürlich ist das, was er da zu bieten hat, überhaupt nicht vereinbar mit diesem Sehnsuchtspotenzial, das er über 2 Jahre hinweg bei Günther und Natascha Greilach auch geweckt hat.
Günther Greilach nämlich hofft, mit einer Promotion über sein Werk endlich wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Bekommt er überhaupt mit, was in seiner Frau vor sich geht? Mal abgesehen, was den jungen Doktoranden angeht und dessen Motivgründe.
Das ist das Wunderbare an diesem Roman, dass das eigentlich allesamt Nomaden sind, die durch die große Kunst dieses Erzählers jeweils gespiegelt werden ineinander, die sich ineinander verhakt haben dann, weil Jan-Peter Bremer die Perspektiven so geschickt wechselt. Das heißt, die bekommen natürlich eigentlich nichts voneinander mit. Die bekommen vielleicht zumindest Günther und seine Frau Natascha möglicherweise sogar von sich selbst überhaupt nicht mehr so viel mit, weil sie so eingesponnen sind in ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte und auch Verzweiflungen. Aber es ist tatsächlich dann so, dass jeder auf den anderen geradezu stereotyp reagiert, weil man das Bild, das man vom anderen hat, so fest zementiert und betoniert hat, dass man gar keine Möglichkeit hat, mehr den anderen so zu sehen, wie er vielleicht tatsächlich ist.
Kaum hat man eingesehen, dass Günther ein Ekel ist, kommt wieder die Ehefrau zu Wort, die sich erneut nicht besser verhält und die mit ihren herablassenden Bemerkungen dann, ja, man könnte sagen, indirekt Verständnis für den Gatten und seine Hasstiraden erweckt. Das ganze Spiel wird ja dann schließlich bis zu dem entscheidenden Punkt getrieben, an dem der Roman plötzlich die Perspektive, und das hätten wir gar nicht gedacht, des Doktoranden einnimmt, ohne jetzt, wie Sie vorhin schon gesagt haben, jetzt alles zu verraten. In welcher Weise dreht sich der Roman jetzt nochmal an diesem Punkt auf entscheidende Weise?
Das Entscheidende daran ist, dass in dem Augenblick, in dem wir in diesen jungen Mann, der dann auch einen Namen bekommt, der heißt Florian Sommer, in dem wir die Perspektive dieses jungen Mannes einnehmen, merken, dass das eigentlich, um es mal so ein bisschen vulgär zu sagen, der einzig Normale in diesem ganzen Laden ist, weil die beiden anderen nämlich tatsächlich eigentlich auch einen ganz schönen Schuss haben, bedingt durch ihre Situation, bedingt durch ihre jahrzehntelange aufeinander angewiesene und aufeinander fixierte Lebensweise. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, das sind beides keine angenehmen Menschen. Und dann kommt dieser junge Mann dahin, der eigentlich völlig hilflos ist, dem das auch alles peinlich ist, wie er da empfangen wird sozusagen und auch hofiert wird. Das will der alles gar nicht. Und dann blicken wir in ihn herein und aus seinen Augen entblößt sich diese Welt, die wir da präsentiert bekommen, diese Greilach-Welt, dann erst richtig.
Die Darstellung der Ehe hat mich wirklich schwer erschüttert, auch beeindruckt, wie der Autor das stilistisch hinbekommt. Das Buch ist aber auch ein Künstlerroman. Was hat der Text von Jan-Peter Bremer denn bei Ihnen ausgelöst?
Es gibt einen Satz in diesem Buch, und das ist für mich ein Schlüsselsatz, der lautet sinngemäß, dass man niemals weiß, ob man sich gerade in einer rigorosen Heiterkeit oder in einer abgrundtiefen Verzweiflung befindet. Und ich glaube, dieser Satz charakterisiert dieses Buch sehr gut. Man kann das mit so Floskeln umstellen, wie das Lachen bleibt einem im Halse stecken, aber genau so ist es tatsächlich. Man liest diese Dialoge, es sind fantastische Dialoge in diesem Buch, man liest sie, gerade diese Dialoge zwischen den Eheleuten, und lacht sehr laut und denkt aber gleichzeitig, um Gottes Willen, bitte, bitte, pass auf, dass dein eigenes Leben niemals so endet.
Ja, so ging mir das auch. Mal abgesehen von der Kunstfertigkeit dieses Romans, von den guten Dialogen, die haben Sie angesprochen, von den überraschenden und wirklich genialen Perspektivwechsel, die wir auch schon erwähnt haben. Der junge Doktorand steht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und vielleicht kommt er ja auch in die engere Auswahl. Für mich ist, glaube ich, entscheidend, wie man dieses Buch liest. Man kann das vor allem als Kabinettstück über die Zumutungen einer Ehe lesen, aber es ist ja dann doch noch viel mehr. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist ein Buch, das auch die Frage stellt, welches Bild man von sich selbst hat, das auch die Frage stellt, wer braucht welche Menschen? Brauchen wir Menschen und wofür? Für uns selbst oder auch um ihnen zu helfen? Es ist auch die Frage immer, wer hilft wem? Ja, also die Frage nach diesem Altruismus, ob der einen Sinn hat oder nicht. Also da tut sich auch eine gesellschaftliche Perspektive dieses Romans auf. Und es ist natürlich auch ein Künstlerroman in dem Sinne, dass dieser Günther Greilach dann am Ende Monologe führt über das, was Kunst ist. Und das ist ein ganz schönes Geschwafel. Und man ist natürlich dazu gezwungen, das ist das Tolle an diesem Buch, dass man permanent einen Gegenentwurf zu dem entwickelt im eigenen Kopf, was sich da gerade abspielt. Also man kann sagen, dass das sozusagen ein Künstlerbild ist, das sich im Negativen, im Schwarzen dieses Buches in sich selbst abzeichnet.
Der besonders perfide Witz ist, wie ich finde, dass die Sprache selbst, die Sprache von Jan-Peter Bremer, diesen Gegenentwurf im Grunde genommen enthält. Denn wie er mit Worten umzugehen weiß, wie er, was ich eingangs gesagt habe, einerseits zeitlos ist, aber dann doch sehr im Heutigen verhaftet, das hat mich dann tatsächlich sehr beeindruckt, das muss ich sagen. Also das, was an der Kunst von Greilach im Grunde genommen unerträglich ist, das schafft Jan-Peter Bremer auf schriftstellerische Art und Weise sozusagen wettzumachen.
Ja, es ist so unaufdringlich elegant, das muss man einfach sagen. Es ist fast ein klassisches Buch eines klassischen Könners. Er hat ja tatsächlich auch diese Kurzromane, diese Grotesken, diese Kammerspiele. Das ist sein achtes Buch, auch im Lauf der Jahre tatsächlich perfektioniert. Man muss ja auch sagen, mit 175 Seiten, ich habe nochmal nachgeschaut, ist das ja fast eines seiner längsten Bücher.
Christoph Schröder war das über den Roman Der junge Doktorand von Jan-Peter Bremer, der im Berlin Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Klein alter Mann, rote Hose, pinkes Hemd und grüne Fliege.
und singe neues Herz aus der Klinik, Pueblos Gift und das Volk ist müde, immer ist jemand enttäuscht. Immer ist jemand, ist immer enttäuscht. Jeder Haken auf der Liste, an den Rändern, in der Mitte, Betrug, Betrug. Auf der Straße, in der U-Bahn, aus Berechnung oder Zufall, Betrug, Betrug. Immer ist jemand, ist jemand, ist jemand enttäuscht. Ich bin's nicht.
In der deutschsprachigen Lyrikszene ist der 1982 geborene Marius Hulpe bereits ein, so könnte man sagen, etabliertes Mitglied. 2013 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband mit dem Titel Wiederbelebung der Lämmer, für den er zahlreiche Förderpreise und Stipendien erhielt. Hulpe studierte übrigens nach Philosophie, Literatur, Theater und Medienwissenschaften, schließlich kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Und das scheint gefruchtet zu haben, denn mit Wilde grüne Stadt oder Im Labyrinth des entwurzelten Lebens erscheint nun sein erster Roman, den Janila Dirks vorstellt.
Es ist eine komplizierte Familiensituation, in die Niklas da hineingeboren wird, Anfang der 80er Jahre. Kompliziert zumindest für den Standesbeamten, kompliziert für die Einwohner der nordrhein-westfälischen Kleinstadt. Ein uneheliches Kind, das den Nachnamen des Noch-Ehemanns tragen soll, obwohl die Scheidung doch bevorsteht und der Mädchenname der Mutter in der Stadt so viel angesehener wäre. Ein uneheliches Kind, dessen Vater kein Unbekannter ist, doch trotzdem ein Fremder. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Frau Mattei, meint der Standesbeamte. Doch es ist wahr, Clara Mattei, die Tochter eines Küchnereibesitzers, bekommt ihr zweites uneheliches Kind von dem zweiten nicht-deutschen Mann. Sie dachte bereits, er könne der Vater des ersten Kindes sein, war er aber nicht. Die Eltern, bei denen Clara wieder wohnt, sind entsetzt. Kindsvater Reza ist zudem verheiratet und hütet ein Geheimnis. Vom iranischen Schah-Regime entsendet, soll er Wissen über Leben und Politik in Deutschland sammeln. Dazu zieht er zuerst in den Südwesten und 1964 zum Studieren in die westdeutsche Kleinstadt. Doch von Anfang an wird diese Stadt für Reza zum ambivalenten Ort.
Reza ist dort, wo er sich mehr von dem verspricht, was sein Land benötigt. Er muss weg aus den menschenleeren süddeutschen Wäldern, hinein in den dicht besiedelten Westen. Noch aber sieht es nicht danach aus. Winzig und rückständig erscheint der Ort, ländlich geradezu für einen Universitätsstandort. Doch genauso mutet er mit seinen sumpfigen Gräften und den verrottenden Schutzwällen an wie eine babylonische Festung.
Es ist die nordrhein-westfälische Kleinstadt Soest, Marius Hulpes Heimatstadt, über die er hier schreibt. Geradezu ethnografisch erkunden Hulpes Figuren das ländliche Umfeld dieser Stadt mit geschichtsträchtiger Vergangenheit und einer patriarchalen, in Teilen fremdenfeindlichen Gesellschaft, an deren Sprache und Verhalten sich über die 50-jährige Erzählzeit des Romans kaum etwas ändert. Reza ist permanent einem offenen Alltagsrassismus ausgesetzt. Die Weiterentwicklungen in der Landwirtschaft während der 1960er Jahre gestalten sich schwierig. Und der Bekleidungsladen, den Clara schließlich von ihrem Vater erbt, sieht sich zunehmend Protesten von Pelzgegnern ausgesetzt. Anhand seiner Beschreibung eröffnet Hulpe große Fragen, wie Familie funktioniert, was das Fremde ausmacht und was eigentlich Fortschritt meint, gerade im ländlichen Gebiet, wo zwar Weltpolitik auf Einzelschicksale einwirkt und doch die Welt an sich so klein erscheint. Marius Hulpe schafft es, viele einzelne thematische Puzzleteile im großen Kontext zu beleuchten. Mit Kapiteln, die im Iran, in Rumänien oder in Berlin spielen, blickt er über die Sandsteinmauern von Soest hinaus, obwohl die Darstellungen in der beschaulichen Kleinstadt insgesamt am detailreichsten und überzeugendsten gelingen. Sie bringen den großen Kontext mit den kleinen persönlichen Geschichten zusammen. Der Geschichte von Resas, Claras und Niklas Leben in Soest. Und dieses Leben ist für Niklas Anfang der 90er Jahre, genauso wie für seinen Vater 30 Jahre zuvor, geprägt von Anfeindungen, abwertenden Scherzen und Aggressivität.
Na, was bist du denn für ein Landsmann? Er reagiert nicht, doch ihr Blick verweilt auf seinen Zügen. Meinen Sie mich? Wohlwollendes Gelächter der Umstehenden. Eriks Mutter möchte einschreiten und für Aufklärung sorgen, aber dafür ist sie zu langsam, zu unentschlossen. Ich bin der Enkel von Wilhelm Kemper. Hat sie wirklich in das falsche Nest gestochen, vor aller Leute Augen? Grimmig wendet sie sich an die Erwachsenenrunde und bittet mehr diese als Niklas um Nachsicht. Ach so, ja dann, das kann man ja nicht ahnen. Die Kinder sehen aber auch alle anders aus. Früher war das ja nicht so. Eriks Mutter schiebt ihren Sohn in Richtung Eingang. Niklas folgt ihm wortlos. Diese Nazis, zischt Niklas. Das sag ich zu Hause. Er sagt das, obwohl er weiß, dass er es nicht sagen wird und es auch niemanden interessiert.
Tatsächlich wird Niklas die plastischste und individuellste der Figuren. Besonders für sein Innenleben und seine Gedanken findet Hulpe starke Beschreibungen und Bilder. Aber auch die Dialoge, teilweise im westfälischen Platt verfasst, treffen den regionalen Kleinstadtton. Immer wieder gleitet Hulpes Sprache in den Rhythmus seiner Lyrik ab. Auch kluge Metaphern lassen tiefe und fragile Momente im Text entstehen.
Ein neues, unbekanntes Geräusch fällt in Resas Ohr ein. Der Moment verändert seinen Ton, als würde sein Zeitgefühl jucken.
Größter Kniff des Romans ist jedoch seine Konstruktion. Im Labyrinth des entwurzelten Lebens lautet der Untertitel und labyrinthhaft erzählt Hulpe. Mit einem Zeitsprung nach jedem Kapitel vermeidet der Autor eine dramatische und unausweichliche Zuspitzung der Handlung. Mehrdeutigkeit bleibt erhalten. Hulpes Erzählung wird so unglaublich dicht, bleibt aber subtil und unabgeschlossen entwickeln sich die Personen und ihre Beziehungen über den Subtext.
Abends sitzen alle gemeinsam vor dem Fernseher. Clara mag das Sakko von Gottschalk überhaupt nicht. Sie sagt, damit sehe er albern aus. Obwohl Niklas findet, dass er diese albernen Sachen eigentlich immer trägt. Er hockt auf dem Teppich, macht Turnübungen und streckt sich zur Kerze. Zwischendurch springt er wie vom Blitz getroffen auf und tänzelt ohne Ziel durchs Wohnzimmer, was sofort Shevas Aufmerksamkeit erregt, die lang ausgestreckt auf dem Sofa liegt. Ihr Argwohn ist doch ohne Worte spürbar. Oma sitzt tief zurückgelehnt im Ohrensessel, ihr Kopf leuchtet rot vor angestauter Hitze. Immer wieder stößt sie herzhafte Lacher hervor. Clara sitzt auf einem Stuhl und massiert sorgfältig Opas leblosen Arm.
Mit solchen vielsagenden, aber wertefreien Beschreibungen und auf den Punkt geschriebenen Dialogen legt Marius Hulpe ein sprach- und bildgewaltiges Debüt vor. Wilde grüne Stadt erforscht mit einem feinsinnigen und differenzierten Weitblick die komplexen Zusammenhänge von Familie und Herkunft mit Fremdheit und die Auswirkungen von Weltpolitik auf den Alltag in Soest, ohne dabei allgemeine Wahrheiten verkünden zu wollen.
Janila Dirks war das über den Roman Wilde grüne Stadt von Marius Hulpe, der im Dumont Verlag erschienen ist.
So siehst du mich aus. So siehst du mich aus. So siehst du mich aus. Besser war ich dir immer schon alles geglaubt. Diese Stadt hat keine Liebe, kein Ziel. Um die Mitte ein Ring aus Schien. Und du stellst Fragen ohne Fragezeichen und wunderst dich, dass dir niemand hier eine Antwort gibt. Denn danach taut der Fluss wieder auf. Ich hab neben dir gefroren. Morgens warst du weg und zwischen Tierspuren hab ich deine Hand verloren. So siehst du nicht aus. So siehst du nicht aus. So siehst du nicht aus. Hast du es zu haben?
davon. Glaub dir alles, glaub du mir auch.
Simone Lappert wurde 1985 in Aarau in der Schweiz geboren, studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und veröffentlichte 2014 ihren Debütroman Wurfschatten, der im kleinen Metrolit Verlag erschien, ein Alphabet der Ängste präsentierte und der mit einer außergewöhnlich poetischen Sprache beeindruckte. Tatsächlich schreibt Lappert Lyrik und Prosa zugleich. Ihr zweiter Roman, Der Sprung, ist nun im renommierten Diogenes Verlag erschienen und so feiert eine Hamburger Wochenzeitung die Autorin bereits als Aufsteigerin der Saison. Wie gut aber ist ihr neues Werk? Unser Kritiker Gerrit Bartels ist durchaus angetan vom Sprach- und Formwillen der jungen Schriftstellerin.
Die letzten zwei Sätze dieses Romans heißen: Nie wollte sie in den Tod springen, immer nur ins Leben. Es geht also einigermaßen gut aus mit diesem titelgebenden Sprung in Simone Lapperts Roman. Die Frau, die hier von einem Dach springt, sich also mutmaßlich suizidieren wollte, landet in einem Sprungnetz der Feuerwehr und überlebt. Man muss jetzt nicht gleich Spoiler-Alarm oder Spielverderber rufen. Das Ende dieses Romans darf durchaus verraten werden. Simone Lappert setzt zwar auf eine gewisse Spannung, vielmehr jedoch ist ihr in einem Porträt diverser Einzelschicksale gelegen. Es geht ihr um die Abbildung eines kleinstädtischen Alltags, einer auf den ersten Blick spannungslosen, scheinbar geordneten Gegenwart in Thalbach, einem Ort an der Deutsch-Schweizer Grenze. So wie es einer ihrer Figuren, die aus dem Netz der sozialen Maschen gefallen und nun obdachlos ist, einmal so beschreibt. Von hier oben am Hang sah das Städtchen aus, als gäbe es keine Leute wie ihn. Niemanden ohne Dach über dem Kopf und ohne Briefkasten, ohne hübschen Vorgarten oder zumindest ein Fensterbrett für Geranien und Schnittlauch. Henry heißt der Mann. Er war früher städtischer Beamter und lebt jetzt davon, auf der Straße den Leuten Fragen zu verkaufen, auf dass sie über ihr Leben nachdenken mögen. Genau das machen alle ganz intensiv, als im beschaulichen Thalbach auf einmal etwas passiert. Die junge Manu, eine Frau Anfang, Mitte 20, hat sich auf das Dach eines Hauses begeben, wirft von dort mit Ziegelsteinen auf Passanten und droht damit herunterzuspringen. Zum Beispiel ist da Felix, der Polizist, der Manu beschwört, vom Dach herunterzukommen. Er wird bald Vater, schottet sich aber gern von seiner Frau Monique ab, kommt mit den Anforderungen seines Berufes nicht immer klar. Oder da ist Therese, die mit ihrem Mann Werner ein kleines Lebensmittelgeschäft führt, das gegenüber von dem Haus liegt, von dem Manu springen will. Das Geschäft wirft kaum noch etwas ab. Nun aber ist es voller Kunden, die sich das Spektakel draußen mit Polizei, Feuerwehr und Sprungtuch nicht entgehen lassen wollen. Dann ist da Maren, die im besagten Haus ganz oben wohnt. Sie hat Probleme mit ihrem Alter, ihrem Aussehen, ihrem Gewicht und wird von ihrem Ehemann ignoriert und betrogen. Oder da ist Astrid, Manus Schwester. Sie möchte Bürgermeisterin werden und hat jetzt Angst, dass ihre enge Verwandtschaft zu Manu bekannt wird und ihr die Fälle bei der Wahl davonschwimmen. Es sind noch einige Menschen mehr, die Lappert in ihrem Roman kurz porträtiert. Wie schon in ihrem 2014 veröffentlichten Debütroman Wurfschatten fällt auf, dass sie es exzellent versteht, bestimmte Milieus präzise abzubilden. Waren es in ihrem Debütroman Die Millennials, die die Schweizer Autorin in den Blick nahm, wendet sie sich nun einer größtenteils unteren, jedoch noch gut situierten Mittelschicht zu, einer kleinbürgerlichen Welt. Einzelhändler, Polizisten, Hausfrauen, Fahrradboten, Zugführerinnen, Kaffeebetreiberinnen. Lappert begibt sich glaubhaft in deren Gedankenwelt, nicht zuletzt in die der psychisch angeknacksten Manu. Der Sprung lebt vom schnellen Wechsel der Perspektiven, von den Shortcuts, und dass alle mehr oder weniger lose in dieser Stadt miteinander verbunden sind. Weil Lappert ihren Roman strukturiert hat in einen Tag vor dem Ereignis, den Tag, der ganz Thalbach in Atem hält, und den Tag nach dem Sprung, lässt sich gar von einem Plot sprechen. Es bewegt sich in diesen drei Tagen viel in den Leben von Lapperts Figuren. Zum Positiven, wie im Fall von Therese und Werner, die noch einmal 24 Stunden des Glücks miteinander verbringen. Oder sie werden sich bestimmter Traumata bewusst, wie Felix, der sich plötzlich wieder an ein schweres Unglück aus seiner Kindheit erinnert. Oder sie beginnen zu rebellieren, lassen nicht mehr alles mit sich machen, wie Maren, die nach Paris aufbricht, nur um festzustellen, dass auch hier nicht alles Gold ist, was glänzt, das Ausbrechen nur um des Ausbrechens willen neue Ernüchterungen produziert. Simone Lapperts Prosa ist gleichermaßen einfühlsam wie unaufdringlich. Sie hat ein gutes Gespür für Tempo und Timing und auch an schönen Ideen mangelt es der Autorin nicht. Ganz hinreißend ist zum Beispiel, dass Therese über Jahrzehnte zu einer riesigen und, wie sie von einer Schülerin erfährt, enorm wertvollen Überraschungseier-Figurensammlung gekommen ist. Das aber nicht ganz legal, hat Therese doch die Kunst der unauffälligen Überraschungseieröffnung und Wiederverpackung perfektioniert. Natürlich sind manche Geschichten aus diesem Figurenensemble besser als andere, insbesondere die der jungen und älteren Frauen. Der eine oder die andere wirkt verzichtbar, so wie der italienische Modedesigner Ernesto, der hier nur kurz auftritt und lediglich dazu dient, eine andere Figur zu legitimieren. Doch sind das nur Schönheitsfehler in einem Roman, der am Ende überzeugend zeigt, wie wenig es braucht, einzelne Leben durcheinander geraten, Menschen aus der Spur kommen zu lassen. Aber auch, dass bei aller Todessehnsucht das Leben immer den größeren Wert besitzt.
Gerrit Bartels über Simone Lapperts Roman Der Sprung, der im Diogenes Verlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Raffaela Edelbauer, Steffen Kopetzky, Jan-Peter Bremer und Marius Hulpe. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR 2 App. Die Musik kam heute von der Band Die Höchste Eisenbahn und dem neuen Album Ich glaub dir alles. Für die Technik dieser Sendung war Doro Vossen zuständig. Gleich geht es hier im Programm weiter mit ersten Prognosen, Hochrechnungen und Kommentaren zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Dann sag was Geniales oder sag nichts. Oh, 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 oh. Ob sie wohl jemals zurückkommen. Sie schreiben ein Nein, sie drehen ihre Runden, sie landen allein, sie werden einsam verschrumpeln.
Und der Prophet rennt auf seinen Berg, sagt Mut, mach Sprüche auf. Er kann die Stadt und das Land sehen, weitet die Arme auf.
Ah, große Luftballons. Ah, rote Luftballons. Luftballons, 100 rote Luftballons. Oben am Berg, am Horizont.